Deutschlandfunk, Information und Musik.
Dieses Jahr ist ein Leonardo-Jahr. 500 Jahre nach seinem Tod wird Leonardo da Vinci ausgiebig gefeiert, besonders in Italien und Frankreich. Die beiden Länder zanken sich übrigens auch heftig um das Erbe Leonardos bzw. um Werke, die dem Pariser Louvre für eine große Ausstellung zugesagt waren und die Italien nun doch nicht ausleihen will, weil der Italiener Leonardo da Vinci gefälligst in Italien zu feiern sei. Aktuelle nationalistische Streitereien, die 500-jährige Geschichte der Leonardo da Vinci-Vereinnahmungen fortsetzen. Denn jede Zeit sah ihn anders. Sehr dominant war im letzten Jahrhundert zum Beispiel das Bild von Leonardo da Vinci als technischer Supermann, Ingenieur, Künstler, Maschinenbauer. Die Kunsthistorikerin Kia Fahland hat sich für eine bisher erstaunlich wenig beachtete Seite des Universalgenies interessiert. Leonardo da Vinci und die Frauen heißt ihr Buch. Und der erste Satz, Frau Fahland, sagt schon fast alles. Die Malerei ist weiblich, schreiben sie, jedenfalls die Leonardo da Vincis. Aber das kann ja auch erstmal überraschen. Leonardo soll ja schwul gewesen sein. Er lebte mit Männern zusammen. Wie kam da die Weiblichkeit in seine Malerei?
Ja, der erste Satz spielt natürlich auch darauf an, dass wir vom Meister und seiner Muse, vom männlichen Genie eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Malerei zu sein hat, nämlich sehr männlich konnotiert. Bei Leonardo da Vinci ist es aber so, dass die Frauen im absoluten Mittelpunkt stehen. Sie sind seine Hauptfiguren. Er beschäftigt sich auf allen Ebenen mit ihnen. Den gesamten Leonardo betrifft, wie er sich zu Frauen verhalten hat, was Frauen für ihn, für sein Verständnis von Malerei bedeutet.
Um das Weibliche kreisen seine wegweisenden Ideen auf allen Gebieten, schreiben Sie im Buch. Hatte er denn eine Begründung, also sowas wie ein philosophisches oder irgendwie theoretisches Fundament, warum er die Frauen so glorifizierte, wenn man es so sagen kann?
In seinem Malereitraktat erzählt er, dass die Kunden in sein Atelier kommen und ihm Bilder weiblicher Heiliger zurückbringen mit der Bitte, er möge doch den Heiligenschein übermalen, damit sie die Frauenfiguren ungenierter küssen können. Und darauf ist er stolz. Also er möchte eine Beziehung herstellen zwischen diesen Frauenfiguren und den Betrachtern. Und wenn die sich verlieben, wenn die das Bild küssen, dann ist das ganz genau in seinem Sinne. Er erzählt auch einmal von einem König, der seine Geliebte malen lässt und dieses Bild eben auch küsst, umarmt und dagegen aber die Dichtung auf die Geliebte, die ein Dichter geschrieben hat, einfach zur Seite schiebt, weil das ist ja nur Papier. Und damit begründet Leonardo, warum die Malerei die höchste aller Künste ist und die Leitwissenschaft. Also das hat für ihn in der Kunsttheorie eine ganz zentrale Bedeutung. Und das ist auch kein Wunder, denn schon in der Antike galt das Bild einer schönen Frau als der Ausweis, wie schön die Malerei an sich ist. Also so verführerisch, so klug, wie die Frau ist, ist auch die Malerei.
Aber er hat da ein ganz neues Bild, in Anführungszeichen, der Frau geschaffen, oder? Also wenn man jetzt mal vielleicht das Berühmteste nehmen, was jeder und jede kennt, La Gioconda, die ja geheimnisvoll und auch so ein bisschen spöttisch lächelnde Mona Lisa. Was für ein Bild der Frau hat Leonardo da gemalt und was macht es so revolutionär vielleicht?
Insgesamt sind seine Frauen erstaunlich zugewandt, erstaunlich eigenwillig, selbstständig, klug. Das fällt schon auf in der Zeit, wo ansonsten Frauen kaum als eigene Subjekte galten und meistens ja auch nur im Profil gemalt wurden, womit Leonardo bricht. Die Mona Lisa setzt er vor eine ganz geheimnisvolle Landschaft. Die hat nämlich zwei Horizonte, die unterschiedlich hoch liegen. Auf der linken Seite ist die Landschaft ausgetrocknet. Da ist ein Flussbett, was schon kein Wasser mehr führt. Auf der rechten Seite dagegen sehen Sie einen ganz sprudelnden Fluss. Also da ist das pralle Leben. Und wenn Sie genau schauen, die Frau wendet sich ja von hinten nach vorne und sie lächelt aber nur dieser fruchtbaren Seite rechts hinter ihr zu, nicht der anderen Seite. Sie lächelt nämlich nur mit dem einen Mundwinkel und auch nur mit dem einen Auge. Das heißt, er sieht eine Verbindung zwischen der Fruchtbarkeit der Natur und der Gebärfähigkeit der Frauen. Das ist für ihn etwas, was er ganz hoch schätzt, weil er auch sich selbst mit der Natur assoziiert. Er sagt, er ist ein Enkel der Natur, weil er selbst malen kann, weil er eine neue Welt im Atelier schaffen kann. Und so schätzt er auch die Frauen. Sie sind Schöpferin, er ist Schöpfer. In seiner Sicht gehört das zusammen.
Die Natur, die Kunst und die Frauen. Beim Lesen Ihres Buchs, Frau Fahland, da entsteht ja fast auch schon der Eindruck, Leonardo da Vinci, ja, war sowas wie ein früher Pionier der Frauenbewegung oder zumindest der Emanzipation. War er das?
Es gibt natürlich diesen Begriff nicht in der Zeit, aber es gibt Diskussionen darüber, wie sie denn so sind, die Frauen. Und dann gibt es eine frauenfeindliche Fraktion, die sagt, also sie sind minderwertig, die können nicht richtig denken, die können eigentlich gar nichts außer Kinder zu kriegen und sollen auch den Mund halten. Und dann gibt es aber in diesen Dialogi d'amore, sind Dialoge über die Liebe, die gedruckt vorliegen aus der Zeit, gibt es aber auch immer wieder Männer, Humanisten, die die Frauen verteidigen und sagen, die sind also mindestens genauso klug, genauso überlegt wie die Männer. Und ein Thema in diesen Gesprächen über die Liebe ist immer auch, können denn Frauen überhaupt lieben? Oder gibt es nur das männliche Subjekt, das seine Liebe ausdrückt und die Frau ist die passive Empfängerin der Liebe und des Samen des Mannes? Das ist wirklich ein Streitthema, das können wir uns ja heute kaum vorstellen. Und Leonardo da Vinci positioniert sich ganz, ganz klar auf Seiten der Frauen. Er lässt sie eigenwillig erscheinen, er gibt ihnen eine Seele, die können also selbst handeln, selbst denken und natürlich auch selbst fühlen. Er macht sich auch lustig darüber, dass andere Maler das anders sehen. Also er macht sich einmal lustig über die Verkündigung, die auf anderen Bildern zu dominant sein und sagt, also die verscheuchen ja die Maria, die flieht ja gleich aus dem Fenster, wie kann das denn sein? Er dagegen macht eine ganz selbstgewisse Maria, malt sie so, dass die Maria die Situation gestaltet. Die würde sich nie einem Verkündigungsengel und auch sonst niemandem, erst recht kein Mann, unterwerfen.
Ein weiblicher Leonardo da Vinci also, den Sie in Ihrem Buch präsentieren. Aber man hat ja diesen weiblichen Leonardo bisher gar nicht so wahrgenommen. Also so berühmt die Mona Lisa auch ist. Liegt das mal wieder an den alten weißen Männern, die ein anderes Leonardo-Bild geprägt haben, nämlich eher so ein typisch männliches, so der Erfinder, Ingenieur, Kriegsmaschinenbauer Leonardo?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Natürlich ist es kein weiblicher Leonardo, sondern es ist eine andere Form von Männlichkeit, eine sehr viel verträglichere als das Image, das wir ansonsten öfter von ihm haben. Wir sehen ihn ja gerne als techniknah, als einsames Genie und seit den Faschisten, die ihn sehr dafür geliebt haben, für seine Kriegsmaschinen, sehen wir ihn auch gerne mal als jemanden, der sich die Natur unterwirft und das passt überhaupt nicht zu seinen eigenen Schriften, das passt nicht zu dem, was er malt, was er denkt, was er schreibt. Das Gegenteil ist der Fall. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, das ist ein Leonardo, den man freilegen muss. Also mich hat auch erstaunt, dass es keine anderen Biografien weiblicher Autorinnen über ihn gibt. War schon erstaunt. Wo sind denn die Kolleginnen? Ja, gibt es nicht.
500 Jahre sind vergangen seit dem Tod Leonardo da Vincis. Das Bild von ihm, von diesem Universalgenie, hat sich in diesen 500 Jahren immer wieder gewandelt. Abhängig vom Zeitgeist natürlich. Sie haben gerade die Faschisten in Italien schon erwähnt. Sind wir denn jetzt erst so weit, frei von Vorurteilen und irgendwelchen ideologischen Vereinnahmungen auf diesen Künstler zu schauen?
Ich denke, wir müssen uns erstmal jetzt frei machen von diesen ganzen sehr martialischen Klischees vom Meister und der Muse, vom Techniknarr, die vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert kommen. Und dann muss man gucken, was übrig bleibt und wieder zurückgehen zu den Quellen, wobei es durchaus legitim ist, mit unseren Fragestellungen, die wir heute haben, zum Umgang des Menschen mit der Natur, zum Verhältnis der Geschlechter und so weiter, auch an diese Kunst heranzugehen. Denn Leonardo da Vincis Kunst ist universal lesbar und sie ist vieldeutig. Es gibt nicht nur die eine Interpretation. Wie jede große Kunst lässt sie das zu, dass jede Generation wieder sich mit ihr neu beschäftigen kann und auch neue Fragen an sie herantragen kann. Und jetzt im Moment, 500 Jahre nach seinem Tod, erscheint mir das wirklich notwendig, denn wir erleben ja eine Kommerzialisierung Leonardos. Wir haben gerade gesehen, dass der Salvator Mundi, der von ihm sein soll, woran ich große Zweifel habe, dass das teuerste verauktionierte Gemälde wurde mit 450 Millionen Dollar. Leonardo da Vinci muss für alles herhalten. Er ist auf Krankenkassen, Versichertenkarten mit dem Vitruvmann, um für die Messbarkeit des Menschen einzustehen. Und mein Eindruck ist, wir dürfen und müssen ihn uns da schon auf zurückerobern. Er gehört schließlich uns allen und nicht nur den Oligarchen, nur den Computerkonzernen, wer auch immer sich da als Erbe versteht, sondern er gehört uns als Gesellschaft oder als Gesellschaften. Und deswegen denke ich, ist es sinnvoll zu fragen, was diese Malerei heute für uns bedeutet.
Und er gehört uns, den Frauen. Vielen Dank, die Kunsthistorikerin Kia Fahland war das, Autorin des Buchs Leonardo da Vinci und die Frauen, das übrigens nominiert ist für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Dankeschön für das Gespräch, Frau Fahland.